Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Schön, dass ihr dabei seid und heute Morgen möchte ich euch direkt überfallen, aber ausnahmsweise nicht mit mir selbst, sondern mit einer Frau, nämlich mit dieser hier.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich dem Bundeskanzler und denen, die ihn beraten, tierisch auf den Keks gehe.
Ja, und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um bei Olaf überhaupt irgendwas zu erreichen. Die Frau, die hier spricht, ist unverkennbar meine Lieblingspolitikerin. M-A-S-Z. Masses. Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder, wie die coolen Leute sagen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Gleich hier bei mir im Wach und Wichtig-Interview heute Morgen. Und ich freue mich auf dieses Interview. Warum? Weil ich es gestern schon geführt habe. Ja, das heißt, ich weiß schon, was kommt. Ich weiß also mehr als das, was ihr wisst über das, was ihr gleich hören werdet. Ja. Tut mir leid, dass ich euch am frühen Morgen mit so viel Komplexität überfalle, aber manchmal muss es sein. Denn diese Frau hier schont auch Kollegen nicht.
Ich kann nur sagen, dass Herr Kretschmer wirklich komplett falsch abgebogen ist.
Jawohl, Herr Kretschmer ist falsch abgebogen. Ja, das ist ein Satz, den ich zuletzt über Attila Hildmann gehört habe, als er in die Türkei abgehauen ist. Der ist irgendwie falsch abgebogen. Aber offensichtlich auch Michael Kretschmer. Ist das der Attila Hildmann für Arme aus Sachsen? Nein. Oder ist es Kretschmann? Nee, das ist ein anderer, bitte nicht verwechseln. Nein, es geht um den sächsischen Ministerpräsidenten. Und warum der falsch abgebogen ist, das hört ihr hier gleich. Vorher aber gucken wir nach Großbritannien. Führungskräftemangel in Großbritannien. Das sympathische Inselvolk leidet, sagen wir mal, unter dem Brexit zum einen, aber es leidet unter noch mehr als dem Brexit, nämlich so sehr, dass es jetzt schon keinen neuen gering qualifizierten Premierminister mehr findet. Jetzt wird also der neue Premierminister, wie wir gestern am Nachmittag erfahren haben, der bisherige Finanzminister Rishi Sunak. Das ist ein Mann, von dem man sagen muss, der wusste schon verdammt früh, was er will. In seinen 20ern wollte er Millionär sein, in den 30ern Abgeordneter, in den 40ern Minister und in den 50ern Regierungschef. Jetzt ist er mit 42 Jahren also früher dort, wo er erst später ankommen wollte. Viele in Großbritannien glauben schon, er könne das Raumzeitkontinuum aufheben. Oder noch anspruchsvoller, eine ganze Amtszeit überstehen. Ja, wer weiß, ob das hinhaut. Es ist natürlich geschickt, erst Oligarch zu sein und dann Politiker zu werden. Im besten Fall verhindert man so, dass man endet wie Gerhard Schröder. Man hatte schon Sorgen, dass bald jeder Engländer einmal nur 5 Minuten Premierminister gewesen sein wird. Vorausgegangen war der Nominierung von Sunak am Wochenende ein, sagen wir es mal vorsichtig, geradezu erschreckend wundervolles Bojo-Chaos. Boris Johnson hatte extra seinen Costa Rica-Urlaub unterbrochen und war erneut angetreten, um dann doch vom Antreten abzutreten, also noch ein zweites Mal zurückzutreten von einem Amt, das er weder wieder behalten noch neu gestalten hätte können. Könnt ihr mir folgen? Nein? Soll ich euch was sagen? Ich mir auch nicht. Aber es ist ausnahmsweise nicht meine Schuld. Es ist allein die Schuld von Boris Johnson. Bitte wendet euch also für Beschwerden direkt an Bojo. Ich fürchte nämlich, Boris Johnson war nicht mal 48 Stunden Kandidatenkandidat. Also ohne jetzt genau mitgezählt zu haben, aber es ist eine Schätzung. Ich glaube, keine 48 Stunden, oder? Nee, vielleicht 45, ja. Das ist ja die neue magische Zahl in Großbritannien, nachdem Liz Truss 45 Minuten Premierministerin war. Gut, okay, ja, ihr habt ja recht, bitte keine sinnlosen Mails schreiben. Es waren 45 Tage, ich weiß es auch. Aber es geht ja nicht um die reale, sondern wie immer um die gefühlte Zeit. Irgendwie für mich ein bisschen schon schade, das Ganze. Ich hätte schon gern gesehen, wie Boris Johnson nochmal Downing Street Number 10 für 130.000 Euro Luxus renovieren lässt. So wie zuletzt. Moment, wie spät haben wir es jetzt? Wie lange ist das her? Genau, vor 9 Monaten. Vielleicht kann König Charles die Wohnung einfach bei Airbnb reinstellen, wenn mal wieder Rücktrittsleerstand ist. Mit der Nominierung tritt Großbritannien aus, also nicht aus der EU, das hat es ja schon getan. Nein, es schert aus, auf sehr freche Art und zwar aus einem internationalen Megatrend namens Retro. In Italien sind Berlusconi und der Faschismus ja auch zurück. In den USA kommt bald, möglicherweise hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich nicht zu verhindern, die Fortsetzung des Horrorclown-Epos wieder mit Donald Trump in der Hauptrolle. Orban macht fröhlich weiter und von Putin will ich mal ausnahmsweise gar nicht sprechen, weil es einfach so gut tut, mal einen Morgen nicht über ihn zu sprechen. Mal ganz ehrlich, wenn Angela Merkel heute sagen würde, Kinder, ich hätte noch mal Bock, wäre sie nächste Woche wieder Kanzlerin. In den vergangenen Nächten brannte in London übrigens noch jede Menge Licht, vor allem bei Madame Tussauds, wo im Minutentakt neue Premier-Wachsfiguren hergestellt, aufgebaut, abgebaut und eingeschmolzen werden mussten. An den Küsten bildeten sich übrigens lange Schlangen bei der Zollabfertigung, weil wohlhabende Engländer in Scharen fliehen angesichts einer bevorstehenden Einberufung als konservativer Premierminister. So schnell geht das und ich kann's verstehen.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Gucken wir uns mal an, was der Tag sonst noch so zu bieten hat. Was haben wir hier? Ach, guck mal hier, das hier haben wir. Das Pornfilmfestival Berlin beginnt heute in Berlin. Ich freue mich drauf. Ich habe mir Karten reserviert schon vor Jahren. Weil das ist ein Highlight, das darf ich mir nicht entgehen lassen. 17. Ausgabe. Ja, ich habe jede einzelne persönlich miterlebt. Könnt ihr euch vorstellen. 17. Ausgabe und zwar in zwei Kinos. Dem Movimento und dem Babylon Kreuzberg. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie kehrt das weltweit erste Festival für Filme über Sexualität mit einem vollen Programm der großen Sexparty, Party, der Preisverleihung, Workshops und allem, was das Festival zu Berlins beliebteste macht, zurück. Und heute geht's los, bis Sonntag. Und wenn ich an den nächsten Tagen, also an den nächsten Morgen hier ein bisschen seltsam klinge, dann wisst ihr, wo ich in der Nacht zuvor war. Und da sind wir schon beim Thema Corona. Die Infektionszahlen steigen, aber das Pornfilmfestival wird dazu niemals beitragen. Nein, 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 wie kommt ihr da drauf? Die Infektionszahlen steigen, die Krankenhäuser warnen schon für Überlastung. Und natürlich warnt auch er hier schon wieder, unser Lieblingswarnminister, die laufende Alarmanlage, der wackelnde Alarmzustand auf zwei Beinen. Hier spricht er schon.
Wir wissen aus der Pandemie, je früher man die Bremse tritt, desto besser ist es, weil wir müssen lange auf der Bremse bleiben. Daher wäre es sinnvoll, mit geringen Einschränkungen jetzt zu arbeiten, als mit sehr drastischen Einschränkungen spät zu reagieren. Und das ist mein Appell wirklich an die Länder, dass die Länder überlegen, ob nicht jetzt schon darüber nachgedacht werden sollte, machen wir in den Innenräumen die Masken zur Pflicht.
Masken zur Pflicht und überhaupt bremsen, 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 aber außer, also keine Gaspreisbremse, sondern also eine Covid-Preisbremse, also eine Bremse für den Preis, den wir also zahlen, also ohne Maskenpflicht, also wenn wir keine, also Masken tragen. Ach, der Bundeslauterbach, echt immer voll die Spaßbremse, oder? Naja, heute jedenfalls debattiert auch mal wieder das Bundeskabinett zur Corona-Lage. Eine neue Verordnung soll es noch nicht geben, die alte wird wohl verlängert. Aber reicht das? Was meint der Karl? Hören wir also noch also einmal rein. Also.
Wir haben das Infektionsschutzgesetz, den ganzen Sommer ist darüber gearbeitet worden. Somit also können wir das jetzt beherrschen, wir können das begrenzen. Und dann ist es nicht so, dass in diesem schwierigen Herbst auch noch die Corona-Krise ein großes Thema würde.
Würde, könnte, sollte, also wenn, also ich irgendwie also der Karl wäre, ich wüsste auch nicht mehr, was ich können, also wollen sollte, wenn ich also müsste, wie ich könnte, also sollte, nicht wüsste. Oder so ähnlich.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 730 Millionen, denn so hoch soll das Vermögen des neuen Mannes in Downing Street No. 10 in London sein, in britischen Pfund berechnet. Und ARD-Kollegin Imke Köhler weiß noch mehr über den Mann, über den wir eben schon satirisch gesprochen haben, jetzt aber, wie es sich für uns öffentlich-rechtlich gehört, ganz seriös.
Rishi Sunak steht für viele erste Male. Er ist der erste nicht weiße Mann an der Spitze der britischen Regierung, der erste gläubige Hindu in 10 Downing Street und der erste Premierminister, der reicher ist als der Monarch im Buckingham-Palast.
Und genau zu diesem Monarchen geht der designierte britische Premierminister heute, denn er wird wohl heute von König Charles III. Mit der Regierungsbildung beauftragt. God save the King.
Wach und wichtig, das Interview.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Wach und Wichtig, diesen wirklich, wie ich finde, großartigen Podcast, und es kann natürlich sein, dass ich da befangen bin, weil ich ihn jeden Morgen mache, den könnt ihr nur hören, wenn ihr ein paar Grundvoraussetzungen mitbringt.
Erstens, ihr braucht Strom, habt ihr offensichtlich, sonst würdet ihr jetzt nicht zuhören. Zweitens, ihr müsst Bock haben zuzuhören. Und drittens, ihr solltet euch halbwegs für das interessieren, was wir hier verhandeln. Bleiben wir beim ersten, Strom in der Ukraine. Gibt's Menschen, die haben gerade gar keinen davon, null Strom. Da Putin nämlich in seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg militärisch nicht so wirklich vorankommt, sondern offenbar sogar eher Gebiete verliert, ist sein Mittel der Wahl jetzt Terror, Bomben und Raketen auf Energie-, Wasser- und Heizinfrastruktur. Richtig mutig. Toll gemacht. Mehr als ein Drittel der Kraftwerke hat das russische Militär laut Präsident Zelensky binnen einer Woche zerstört. Und das auch noch kurz vorm Winter. Das heißt, mehr Hass, mehr Leid, mehr Flucht. Aber auch mehr Mut. Von denen in der Ukraine, die jeden Tag versuchen, Schäden wieder aufzubauen, Leben zu retten, zu kämpfen, einfach nicht aufzugeben. Das erfordert eine ganze Menge Mut. Eine bestimmte Form des Muts wird in Düsseldorf vom Heinrich-Heine-Kreis ausgezeichnet. Nämlich der Bürgermut oder schöner gesagt Zivilcourage. Dieses Jahr geht die Auszeichnung an die Brüder Dr. Vitali und Dr. Wladimir Klitschko. Laudatorin bei der Preisverleihung ist die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, ebenfalls Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und die ist jetzt bei uns bei Wach und Wichtig. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Frau Strack-Zimmermann, Sie waren selbst schon in der Ukraine, zuletzt vor 3 Wochen. Wie viel Zivilcourage haben Sie bei den Menschen dort gespürt?
Unglaublich viel und den Willen, dass man wirklich nicht klein beigibt. Und Sie haben das ja gerade anmoderiert. Es ist eine Katastrophe, nachdem Russland militärisch nicht das erreicht hat, was sie geglaubt haben, in 14 Tagen erreichen zu können, nämlich die Ukraine einzunehmen. Macht man jetzt etwas besonders Perfides. Man versucht die Menschen eben, und zwar im ganzen Land. Die Raketen schlagen auch im Westen des Landes inzwischen ein, in der Infrastruktur. Also sie sozusagen ohne Strom, ohne Wasser zu lassen, um sie wirklich auszuhungern im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, weiß Gott, perfide. Aber ich glaube, dass er die Resilienz der Ukraine, Ukrainer völlig unterschätzt. Aber das ist natürlich trotzdem eine Tragödie.
Der heutige Preis, so heißt es, geht an Menschen, die durch ihr Handeln und Wirken für eine freie, offene und tolerante Gesellschaft eintreten. Warum haben die Brüder Klitschko diesen Preis konkret verdient?
Also sie stehen natürlich eben für diese Tapferkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Man darf nicht vergessen, an der Stelle sei das auch gesagt, dass beide Brüder sich über den Preis freuen, ihn aber nicht als persönlichen Preis empfinden, sondern stellvertretend für ihre Landsleute, die eben so tapfer sind. Insofern wird dieser Preis gewissermaßen an die Ukraine verliehen. Aber entscheidend ist, dass die Brüder Klitschko bereits, vor allen Dingen der Bruder Vitali, bereits bei der Euromaidan-Revolution schon aktiv war, wo es eben darum ging, dass die Nähe zu Europa von der Marionette Russlands verhindert werden sollte. Im Anschluss daran 2014 folgte ja die Annexion der Krim und der erste Angriff auf die Ostukraine. Dort sind übrigens zwischen 2014 und 2022 15.000 Menschen gestorben, ums Leben gekommen, ermordet worden. Insofern ist bei den Klitschkos ist wie ein roter Faden, sich eben für Demokratie und Freiheit, aber eben auch europäische Werte in ihrem Land einzusetzen.
Der Vorstand des Vereins, Heinrich-Heine-Kreis, schreibt zur Begründung der Verleihung, Zitat, Vitali und Wladimir Klitschko zeigen ihren zivilgesellschaftlichen Einsatz in buchstäblicher Brüderlichkeit, ein couragiertes gemeinsames Handeln zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens der Menschen in der Ukraine, ungeachtet der Gefährdung des eigenen Lebens. Wir alle hier, die wir den Krieg nur aus dem Fernsehen kennen, können uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das tatsächlich bedeutet, den Mut zum Widerstand zu haben, oder?
Ja, die Klitschko-Brüder, die ja sehr lange in Deutschland gelebt haben und auch einen deutschen Pass haben, hätten ohne weiteres ihr Land verlassen können. Und das haben sie nicht gemacht. Sie sind dort geblieben, Vitali Klitschko als Bürgermeister der Stadt Kiew, der sich ja auch um den Zivilschutz gerade aktiv kümmert. Darüber haben wir auch gesprochen, als ich ihn getroffen habe vor 3 Wochen. Sein Bruder ist zurückgekehrt in die Ukraine. Sie haben beide, wenn Sie so wollen, eine militärische Schnellausbildung gemacht, um gegebenenfalls selber zur Waffe zu greifen. Das müssten sie alles nicht. Es ist ein Symbol dafür, dass diese ganze Regierung, die ganzen Abgeordneten in der Rada, also des Parlaments, alle dort geblieben sind und eines in Anführungszeichen normalen Parlamentarismus leben, weil sie in Verantwortung sind. Und damit sind sie ein Vorbild für alle die Soldaten und Soldatinnen, die dort im Krieg sind, dass sie eben nicht geflohen sind, sondern in ihre Heimat bei den Menschen ausharren. Und das ist schon bemerkenswert.
Die Klitschkos werden den Preis heute nicht persönlich entgegennehmen können. Das ist wenig überraschend. Das Preisgeld von 25.000 Euro wird für Hilfstransporte in die Ukraine ausgegeben. Können Sie beschreiben, was dieser Preis in diesen Zeiten bedeutet?
Ja, es ist also die Generalkonsulin der Ukraine, Frau Irina Schumm, die in Düsseldorf ist, wird den Preis stellvertretend entgegennehmen. Und der Preis ist deswegen auch so wichtig, weil, und das ist auch im Sinne der Klitschkos, wir eben weiter über diesen Krieg reden müssen, so wie wir beide, dass weiter darüber berichtet werden muss, dass wir die Menschen, die auch müde sind, immer vom Krieg zu hören, auch sensibilisiert halten müssen, dass nicht abgeschaltet wird nach dem Motto, ach, das ist jetzt schon so lange und was interessiert mich das, sondern dass wir wirklich wach sind, weil dieser Krieg in der Ukraine geht uns mittelbar etwas an. Wir rennen zwar nicht um unser Leben wie die Ukrainer, aber es geht eben um Freiheit, um Demokratie, um Menschenrechte, um unser System, wie wir es nach 1945 aufgebaut haben.
Laudatorin sind Sie jetzt nur heute. Kommen wir mal noch zu Ihrer Hauptaufgabe als Teil der Ampelkoalition und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Haben Sie eigentlich mittlerweile mitgezählt, wie häufig Sie Olaf Scholz schon aufgefordert haben, mehr und vor allem schneller und mit schweren Waffen der Ukraine zu helfen?
Nein, aber der Krieg geht über 230 Tage und ich glaube, dass ich das täglich mache. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich dem Bundeskanzler und denen, die ihn beraten, tierisch auf den Keks gehe damit. Meine Kollegen und ich werden aber nicht nachlassen, das zu fordern. Wir tun zwar inzwischen deutlich, deutlich viel mehr als noch vor einigen Wochen. Das muss man in der Situation fairerweise sagen. Und die Ukraine ist uns auch sehr dankbar. Aber es bedarf eines Tableaus unterschiedlicher Waffen, um die Menschen zu schützen. Und das, was eben nicht erfüllt wird, ist, dass Kampfer geliefert werden. Wir sprechen da überwiegend vom Schützenpanzer Marder, der eben genau dafür da wäre, russische Stellungen zu bekämpfen, die vor allen Dingen auch im Süden der Ukraine sind, dort sind, wo die Gegend voll der Felder und der Weizen ist, also dort, wo die Landwirtschaft ist, damit die Tiefe des Raums wirklich einsichtbar. Dort wären diese Schützenpanzer genau die richtige Waffe. Und es ist bedauerlich, dass nach wie vor sich das Kanzleramt dagegen sperrt. Und die Ausreden, die eben auch seit 230 Tagen auf den Tisch kommen, haben nicht nur einen langen Bart, sondern die kann man auch gut widerlegen, also dass die Soldaten sich nicht ausbilden lassen in der Geschwindigkeit, das ist Quatsch. Wir haben Deutschland hat die ukrainischen Soldaten ausgebildet an der Panzerhaubitze, am Gepard. Sie kennen die Themen an wirklich schwerstem Waffengerät und das sind ja Profis. Insofern dieses Argument gilt nicht. Und das Argument, dass wir keine Alleingänge machen in Europa, gilt auch nicht, denn alles wird mit den Europäern abgestimmt, auch mit den amerikanischen Partnern. Und ich weiß von allen, dass sie darauf warten, dass wir den ersten Schritt machen, denn die Ukraine liegt in unserer Nähe, nicht in der Nähe der Vereinigten Staaten. Und deswegen sollte Deutschland sich endlich einen Ruck geben und auch diese Waffe liefern. Und deswegen werde ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die das genauso sehen wie ich, werde ich da auch dranbleiben.
Aber es kann ja schon sich immer wieder auch die Frage stellen, sind denn schwere Waffen wirklich das Mittel der Wahl, um diesen Krieg zu beenden? Kommen wir damit weiter? Ist Putins Armee, ist Russland besiegbar oder tragen wir damit nicht doch zu einer nuklearen Eskalation bei und sorgen vielleicht für das Schlimmste, was es geben kann, statt dass wir damit wirklich helfen?
Nein, natürlich hilft der Westen. Die Ukraine ist unglaublich tapfer und als der Krieg ausbrach, als der widerliche Überfall anfing, haben ja selbst Militärexperten in Europa geglaubt, dass die Ukraine keine 14 Tage durchhält. Sie haben gezeigt, dass sie das können, mit Unterstützung des Westens, mit entsprechendem Waffenarsenal, keine Frage. Aber sie brauchen ja auch mutige Menschen, die in diesen Kampf gehen. Und unter normalen Gesichtspunkten würde man sagen, jetzt setzt euch an einen Tisch, sucht eine Lösung. Das Problem ist nur, dass Wladimir Putin nicht normal ist. Er auch immer wieder darüber spricht, die komplette Ukraine von der Landkarte zu wischen. Da gibt es auch Aufsätze, die er geschrieben hat. Das heißt, Putin ist an einem Frieden, an einem Gespräch überhaupt nicht interessiert und wenn nur zu seinen Bedingungen. Und wenn man mit solchen Verbrechern an einem Tisch sitzt, dann muss das aus der militärischen Stärke heraus geschehen, nicht aus der militärischen Schwäche, denn wir müssen uns eins darüber im Klaren werden. Putin wird die Ostukraine als Bedingung haben wollen. Dann wird er seine Truppen wieder sammeln, wird Kräfte wieder mobilisieren, um dann einen weiteren Angriff zu starten, so wie er es ja auch schon 2014 gemacht hat. Am langen Ende wird die Ukraine entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Das wird nicht in Berlin, nicht in Paris, nicht Washington entschieden. Und wir sollten an der Seite der Ukrainer stehen, so wie sie uns brauchen und so wie es auch die Außenministerin Baerbock zu Recht gesagt hat, wir stehen an der Seite der Ukraine, solange sie uns brauchen. Und wenn es lange geht, dann wird es auch lange dauern. Und das Thema, was Sie gerade gesagt haben, das Nukleare, das ist ja das Narrativ, was Wladimir Putin immer wieder hervorgehoben hat. Er redet ja nicht nur über Nukleares, er droht auch damit, einen Staudamm zu sprengen. Also die Perversion nimmt ja kein Ende. Und wir sollten uns hüten, dieses Narrativ, welches er in die Welt setzt, weiterzutragen, sondern wir sollten da standhaft an der Seite der Ukraine sein. Ich glaube und meine Kollegen glauben, dass dieser Krieg nur militärisch entschieden werden kann. Das ist die bittere Wahrheit eines Wladimir Putin, der Gewalt sät und nur versteht, wenn wirklich Stärke ihm gegenüber steht, einzulenken. Er kann diesen Krieg sofort beenden. An der Ukraine wird es nicht liegen.
Russland verneint ja den Vorwurf, iranische Kamikaze-Drohnen zu benutzen oder den Kachowka-Staudamm sprengen zu wollen. Aber das kann man ja alles nicht mehr wirklich ernst nehmen. Würden Sie eigentlich sagen, dass Russland für Sie mittlerweile ein Schurkenstaat ist?
Ja, das ist ein Schurkenstaat und Schurken lieben sich. Und deswegen ist jetzt auch der Iran daran beteiligt. Der Iran schickt diese widerlichen Drohnen, die besonders tückisch sind, weil sie auf den Weg gebracht werden und dort, wo sie abstürzen und deswegen Kamikaze unvorstellbares Leid auslösen, Häuser zertrümmern, Menschen umbringen, wie Sie sagten, Infrastruktur zerstören. Das heißt, da finden sich Schurkenstaaten. Das sind Terroristen, die eben nicht mit unserem normalen Maß der Dinge bewertet werden können, dass man sich an einen Tisch setzt und miteinander spricht. Und deswegen sollten wir auch schnellstmöglich als Deutschland, als Europäer auch den Iran sanktionieren. Das zeigt, dass dieser Westen, zu dem übrigens auch Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan gehören, die helfen nämlich auch der Ukraine, dass der gesamte freie Westen, der nach der Gründung der UN sich geschworen hat, dass nie wieder Grenzen verschoben werden, dass der Stärkere nicht siegt, nur weil er den anderen überrennt, dass die jetzt zusammenhalten. Und das betrifft auch entsprechend hart gegen den Iran mit Sanktionen vorzugehen.
Ich höre in diesen Tagen erstaunlich oft die Formulierung, wenn der Krieg zu Ende ist. Gestern auch von der deutschen Wirtschaft, die erklärte, sie stünde für den Wiederaufbau bereit. Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie so einen Satz hören, wenn der Krieg zu Ende ist?
Naja, er wird natürlich irgendwann zu Ende gehen, weil Kriege immer irgendwann zu Ende gehen. Und es findet eine Konferenz in Berlin diesbezüglich statt. Da geht es um den Wiederaufbau der Ukraine. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Weil wenn sich Menschen, wenn sich Unternehmen, wenn sich Länder mit dem Aufbau eines Staates beschäftigen, dann signalisiert es auch übrigens Richtung Russland, dass dieses Land überlebt, dass dieser Staat überlebt und dass der Westen die Ukraine unterstützt, diese unvorstellbaren Zerstörungen, die ja Jahrzehnte brauchen, um sie wieder aufzubauen, dass der Westen unterstützt und das in die Hand nimmt. Also ein wichtiges Zeichen. Nein, die Ukraine ist nicht verloren, sondern der Westen steht an ihrer Seite, auch und besonders, wenn der Krieg vorbei ist und dieses Land im Herzen Europas wieder aufgebaut wird.
Zum Thema, wenn der Krieg vorbei ist, wie geht's Ihnen mit der Aussage des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer vom Wochenende nach Kriegsende? Wolle er möglichst schnell wieder russisches Gas benutzen?
Ach, wissen Sie, ich bin ja seit dem 24. Februar immer wieder überrascht, wer was sagt. Ich kann nur sagen, dass Herr Kretschmer wirklich komplett falsch abgebogen ist. Er bewegt sich da auf sehr gefährlichem Terrain. Ich kann das schon gar nicht mehr ernst nehmen, aber er ist Ministerpräsident. Insofern muss man das ernst nehmen. Ich kann nur sagen, dass die Zukunft des russischen Gases erledigt ist. Wir werden, und daran arbeiten wir gerade, Alternativen schnellstmöglich finden in unterschiedlichen Formationen. Überhaupt, dass Deutschland in diese krasse Abhängigkeit geraten ist, Gas, Kohle, Öl, vor allen Dingen Gas, das ist ein solches Versagen der Politik der letzten 10 Jahre unter der Kanzlerin Angela Merkel, das muss man leider so deutlich sagen. Diese Naivität, sich in die Hände der Russen zu begeben, und die fällt uns jetzt im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße. Also Wladimir Putin versucht uns natürlich, auch was dieses Thema betrifft, unter Druck zu setzen. Und Sie sehen, wie schnell plötzlich, selbst bei der Bürokratie in Deutschland, wie schnell plötzlich Alternativen gefunden werden. Und genau diesen Weg werden wir weitergehen. Herr Kretschmer sollte das eigentlich mitbekommen haben.
Die FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zur Verleihung des Preises für Zivilcourage an Wladimir und Vitali Klitschko heute Abend in Düsseldorf und zum aktuellen Stand des Ukraine-Kriegs. So Leute, das war der Dienstag bei Wach und Wichtig mit knallharten Erkenntnissen von der Front von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein Name wie ein Sturmgeschütz, wie eine schwere Waffe, wie ein Marder oder so ähnlich. Naja, das war's für heute. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute
Beate Use, Unternehmerin. Seid nett aufeinander.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.